SR Kultur. Religion und Welt.
Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich bin Sarah Sasso. Schlimme Erlebnisse, die können zu Traumata werden. Zum Beispiel Kriegserlebnisse, die einen nicht mehr loslassen. Ich kenne das noch von meinem Opa, der nie wirklich über das geredet hat, was er als Soldat in Russland erlebt hat. Und solche Traumata, die nicht aufgearbeitet wurden, die können sich an nachfolgende Generationen weitervererben. Und es liegt dann an diesen Nachkommen, den Kreislauf zu durchbrechen. Und dafür wirbt nun der Verein Pro Psychotherapie. Generationentraumata, ein sehr umfassendes und komplexes Thema, über das ich mit Ulrike Propach, Selbsttherapeutin und Pressesprecherin des Vereins, gesprochen habe. Frau Propach, was muss man denn erlebt haben, damit sich das auch dauerhaft in der Psyche festsetzt?
Also im Grunde genommen sind diese traumatischen Ereignisse entweder Krieg oder Verfolgung oder Hunger oder gibt auch die Schiene Medikamentenmissbrauch oder Drogen. Das sind all diese großen Themen, die Einfluss haben können auf die eigenen Kinder als auch auf nachfolgenden Generationen bis hin zur vierten Generation.
Was man aber ja als Laie gar nicht so richtig fassen kann, ist ja so dieser Punkt, wie kann sich sowas denn vererben? Wie kann man darunter leiden, ohne selbst diese traumatischen Erlebnisse ja erlebt zu haben?
Das ist eine ganz spannende Frage. Vererbte Traumata werden in einer Art Wechselwirkung weitergegeben. Also sie können weitergegeben werden, sie müssen nicht weitergegeben werden. Aber es ist einfach häufig der Fall. Da gibt es drei Kategorien, wie das weitergegeben wird: biologisch, psychologisch und sozial. Biologisch ist der Faktor, den viele dann erstmal gar nicht glauben können, dass durch Hunger, Medikamente, Drogen, psychische Einflüsse, diese Kriegstraumata oder Foltertraumata, sich tatsächlich eine Genveränderung einstellt in die nächste Generation, die dann natürlich auch in der Genetik weitergegeben werden kann an andere. Das heißt, diese Menschen haben meistens eine sehr erhöhte Sensibilität auf Bedrohungen. Also ich als Kind zum Beispiel, wenn ein Düsenjäger gekommen ist oder ein Hubschrauber, ich war total verstört. Und heute weiß ich, ne, also weil mein Vater eben 1936 geboren ist, dass er das alles erlebt hat und dass es in mir drinnen steckt. Und das sind auch diese biologischen Faktoren, die zu einer deutlich geringeren Stressresilienz führen, was wir jetzt auch in der Pandemie gesehen haben, dass die jungen Leute im Alter von eben Teenager bis jetzt so Studien, Ausbildungszeit auch unglaublich gestresst sind und das immer noch Nachwirkungen sein können aus den Kriegsjahren. Und diese psychologischen Faktoren sind dann also der zweite Bereich, wo du eben entweder in der Familie gar nicht drüber geredet wurde. Also für mich war das auch was, was ich so Stück für Stück rausgefunden habe. Oder es ist eben das, dass Kinder das erleben, dass ihre Eltern ganz seltsame Reaktionen haben. Also wenn die Flashbacks bekommen, in Panik ausbrechen oder dass Eltern weglaufen und Kinder sind dann total verstört, weil sie denken ja immer, sie wären schuld, sie hätten das ausgelöst. Aber das ist das quasi, was in den Eltern drinnen noch lebt und was dann eben unaufgearbeitet so hochpoppt. Und das bringt dann dazu, dass es Kinder gibt, die eben sich verantwortlich fühlen für ihre Eltern und dann da quasi sich die Rolle umdreht, ne? Dass Kinder ihre Eltern trösten. Da gibt es ja auch herzzerbrechende Erzählungen von Frauen, die in den Kriegsjahren oder auch kurz danach vergewaltigt wurden. Dann sind da Kinder entstanden, die nicht gewollt und nicht geliebt waren. Und diese Frauen und Männer, die haben dann quasi ihr ganzes Leben versucht, geliebt zu werden von ihren Eltern. Das ist so die psychische Sache. Und dann gibt es noch den sozialen Punkt, das ist zum Teil immer noch nicht angemessen ist, warum auch immer, in unserer Gesellschaft über solche Traumata zu reden, dass immer noch verborgen wird, dass es einfach solche Linien gibt, die in einem drinnen stecken, die auch eben Dinge hervorrufen, die nicht so sozial anerkannt sind. Und wir in unserer schönen Leistungsgesellschaft, wo ja immer alles so gut funktionieren soll, das sind alles Dinge, die ineinander wirken, also biologisch, psychologisch, sozial.
Da kommen Sie dann als Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten ja hoffentlich ins Spiel. Sie sensibilisieren jetzt also für diese Thematik, dass man das eben nicht im Verborgenen lassen soll, sondern dass man drüber reden soll. Das ist ja ein Ansatz der Bewältigung. Es hat sich schon einiges getan, was die verschiedenen Therapieformen angeht. Aber die Frage ist ja natürlich auch, wie lässt man das zu, auch als Gesellschaft?
Grundsätzlich ist mal offener geworden und es gibt ja auch Bücher dazu, egal ob es jetzt die Geschichte von Frauen ist, die ja wirklich traumatisch ist, wo über 100.000 Leute betroffen sind durch diese Vergewaltigungen, oder ob es eben das ist von den schweigenden Vätern, die zu Hause nichts gesagt haben und die Kinder nicht wussten, ob sie jetzt ungeliebt sind. Aber es war einfach die 5-jährige Gefangenschaft nach dem Krieg, die diese Männer still gemacht hat. Über solche Sachen reden wir deutlich mehr inzwischen. Und interessanterweise ist ja dieses Großtrauma, was man vielleicht ja auch so nennen kann, der Pandemie, der Covid-19-Pandemie, für uns auch ein Wendepunkt gewesen, weil dort ja dann jedes dritte Kind verhaltensauffällig bis hin zu psychisch krank war und es sich ja bis heute noch zieht. Und insgesamt war es auch schon vor der Pandemie ein bisschen offener, einfach zu sagen, wir bestehen aus Leib, Seele und Geist.
Jetzt beklagen wir ja schon seit Jahren auch einen Mangel an Psychotherapeutinnen und Therapeuten. Sehen Sie da eine Möglichkeit, diese Generationentraumata auf eine, weiß ich nicht, effektive Weise anzugehen, dass man eben nicht unbedingt Psychotherapeutinnen und Therapeuten anstoßen müssen, sondern dass man da selbst irgendwie was an der Hand hat, um damit umzugehen und nicht jahrelang zu warten, bis dann ein Therapieplatz endlich frei ist?
Das ist immer so eine Geschichte. Also einerseits ist es wirklich hilfreich, sich einen Profi zu holen, weil man dann in einem kompakten Setting, das für einen selbst wirklich gemacht ist, dann auch der Therapeut, die Therapeutin macht es ja passend zur Person. Und dann kann man in diesen Sitzungen eben das gelenkt auch hinbekommen und nebenzu, dass die Politik es auch in der Hand hat, ne? Also das Problem kommt ja nicht von ungefähr. Das hat eine Begrenzung der Kassensitze, ist das Grundproblem. Das ist politisch geschaffen worden und das ist Jahrzehnte her, dass das gemacht wurde. Das könnte man erweitern. Diese Kassensitze kosten aufgrund der damaligen Regelung Geld. Das sind Sachen, die kann die Politik verändern. Und es gibt natürlich das, das wurde jetzt schon in den letzten Jahren gelockert, wie du Psychotherapeut wirst. Das war früher ein deutlich längerer Weg. Jetzt werden die ersten fertig, die diesen kürzeren Weg nehmen können.
Auf die wartet ja aber eine Menge Arbeit, denn wir haben hier in Deutschland ja viele Geflüchtete, die mit frischen Kriegserlebnissen herkommen. Und wir wollen ja verhindern, dass sich das in grobem Maße weitervererbt. Wie kriegen wir das denn hin hier im Land?
Das ist eine sehr aufwendige Sache und da diese Therapeutinnen und Therapeuten, die für Geflüchtete da sind, so diese überhaupt erfahren, dass sie eine Therapie machen können. Die Therapeutinnen und Therapeuten brauchen interkulturelle Kompetenzen und sie brauchen auch Dolmetscher und Dolmetscherinnen, die dafür geschult sind. Und das ist auch das, was ganz spannend ist. Wir haben ja in unserem Kulturbereich das Verständnis, das Grundsätzliche, dass eine psychische Bewältigung von Problemen, von Lebensthemen eine eigene aktive Rolle brauchen. Die Geflüchteten, die zu uns kommen, kommen zum Teil aus ganz anderen Kulturräumen. Die haben dieses Verständnis nicht. Und bis die quasi für sich herausfinden, dass sie dieses Bild ihnen nicht weiterhilft, sondern sie müssen jetzt selber für sich schauen, überhaupt begreifen, dass sie Hilfe brauchen und es ihnen auch vermittelt wird. Und das ist dann wieder das nächste Problem, dass es für die Geflüchteten und für die Asylbewerber es einfach auch zu wenig Leute gibt, die für sie da sind. Also meistens, nicht immer, ne? Und dass dieses Vermitteln, du kannst auch psychische Hilfe bekommen, du bekommst hier nicht nur zu essen und ein Zimmer, sondern du kannst auch mit dem, warum du hierher gekommen bist, überhaupt umgehen. Und das ist eine große Aufgabe, die wir haben an Aufklärung. Und es ist auch ein Wollen, ein politisches Leiten und auch diejenigen Stellen, die Fachstellen dafür, die das machen, gut auszustatten, als auch die Kommunen und die Landkreise überhaupt darüber zu informieren, was da alles möglich wäre. Und eine aktive Art und Weise zu gehen für unsere Menschen, die zu uns gekommen sind, auch in größter Nächstenliebe zu sorgen.
Sagt Ulrike Propach vom Verein Pro Psychotherapie e.V. zum Thema Generationentraumata. Vertreter der germanisch-neuen Medizin, die haben für solche Probleme auch eine Herangehensweise parat. Das Problem dabei, das ist auch ihre Therapie für körperliche Leiden, also eigentlich für einfach alles, weil sie davon ausgehen, dass jede Krankheit durch einen seelischen Konflikt ausgelöst wird und dann muss der, um wieder gesund zu werden, einfach gelöst werden. Eine riskante Ideologie, berichtet Christian Wölfel.
Egal ob eine Grippe oder Brustkrebs, der Begründer dieser Pseudomedizin, Rieke Gerd Hamer. Auch Caro, die hier anders heißt und deren Stimme mit KI verfremdet ist, hat mal daran geglaubt. Sie ist mit der Ideologie Hamers aufgewachsen. Als sie 12 ist, erkrankt ihre Mutter an Brustkrebs.
Also sie hat ja generell geschrieben, wie sie Schmerzen hat, aber dann irgendwann hat sie ja nach Notarzt geschrieben, wo es ja immer schlimmer wurde. Und da war dann auch klar, auf gar keinen Fall den Notarzt rufen, das darf man nicht machen. Und das war so die einzige Regel, niemals Notarzt rufen oder wie.
Die germanische neue Medizin lehnt allerdings nicht nur die Wissenschaft und die herkömmliche Medizin ab, sie ist auch durchdrängt von Antisemitismus. Ihr Begründer Hamer sagt in einem BR-Beitrag aus dem Jahr 2010 zum Beispiel solche Sachen.
In Deutschland kriegt kein Jude Chemo. Kein Jude kriegt Chemo. Ne? Das müssen wir mal festhalten. Ne? Und die allermeisten Onkologen gehören dieser Glaubensgemeinschaft an. Sie behandeln ihre jüdischen Patienten ohne Chemo und die nichtjüdischen mit Chemo. Also die möchten nicht, dass der Rest der Welt überlebt, ja.
Rieke Gerd Hamer hat mal Medizin studiert. Er durfte als Arzt arbeiten und hat hunderte Menschen behandelt. Hamer ist 2017 verstorben. Aber seine Ideen verbreiten sich bis heute auch international. Nicht nur unter Verschwörungsgläubigen, sondern auch auf Social Media. Die Szene ist riesig. In den USA wirbt etwa eine Medizin-Influencerin für seine Ideologie. Sie heißt Melissa Sell und hat auf Instagram fast 60.000 Follower.
For me it's really just about, you know, the people who want to be free. You know, because like the germanische Heilkunde is the medicine of freedom.
Die Leute wollen frei sein, sagt Sell, und die germanische Heilkunde sei die Medizin der Freiheit. Vermutlich hunderte Menschen sind auf der ganzen Welt gestorben, die an die germanische neue Medizin glaubten. Sie ließen Krankheiten wie zum Beispiel Brust- oder Hodenkrebs nicht behandeln, sie vertrauten auf Hamers Methode. Den inneren Konflikt lösen und dann einfach abwarten. Keine Behandlung mit der Schulmedizin. Expertinnen und Experten in Deutschland warnen vor der germanischen neuen Medizin, zum Beispiel Jutta Hübner. Sie ist Professorin für integrative Onkologie.
Für ärztliche Kollegen, die das Konzept der germanischen neuen Medizin kennen, ist es ganz klar, dass wir alle eigentlich entsetzt sind, dass so mit dem Leben und dem Vertrauen unserer Patienten umgegangen wird.
Doch trotz aller Warnungen, immer noch findet die germanische neue Medizin Anhängerinnen und Anhänger.
Christian Wölfel über die germanisch neue Medizin. Zusammen mit Nico Kappel hat er einen Podcast darüber gemacht und den können Sie in der neuen Staffel Seelenfänger, Diagnose, Tod hören, zu finden in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Das Kloster Steinfeld, das liegt in der Eifel und dort waren diese Woche die höchsten Vertreter der katholischen Kirche in Deutschland zusammengekommen. Die Bischofskonferenz tagte dort und was besprochen und beschlossen wurde, fasst Christina Maria Purkert zusammen.
Ungeahnte Aktualität hat der Besuch des Erzbischofs von Homs, Jacques Murat, erfahren. Der vor 10 Jahren vom IS entführte und von lokalen Muslimen befreite syrisch-katholische Mönch benennt die Verantwortung der neuen Regierung für die jüngsten Massaker an alawitischen Zivilisten. Ebenso deutlich aber auch die Gefahr, die von den offenen Grenzen der Nachbarländer, vor allem der Türkei, ausgehe.
Wir haben keine starke Regierung. Die Grenzen sind offen an der türkischen Seite. Es ist eine Frage mangelnder Sicherheit an der Grenze. Auch im Süden, an der Grenze mit Israel. Es können ständig mehr Menschen auf syrisches Terrain einreisen.
Einsatz für von Krieg und Gewalt bedrängte Menschen in Syrien, ganz Nahost und der Ukraine. Dieses Engagement hat die katholischen Bischöfe schnell zurückgeführt zur Innenpolitik. Zu Sondierungen und Sondervermögen möchte der vorsitzende Bischof allerdings nichts sagen und über die Erhöhung des Wehretats habe man auch nicht diskutiert.
Insofern kann ich nur referieren, was wir gesagt haben im Blick auf die Ukraine, dass es Situationen gibt, in denen militärische Unterstützung angesagt sein kann, wiewohl wir immer betonen, Waffen schaffen keinen Frieden.
Sozialer Frieden und Klimaschutz, dazu haben die Bischöfe einen ganzen Studientag eingelegt. 10 Jahre nach Papst Franziskus Umweltenzyklika Laudato Si ist ihnen klar, Klimaziele zu erreichen ist dringlicher denn je. Für Bischof Heiner Wilmer, zuständig für gesellschaftliche und soziale Fragen, folgt daraus:
Wir brauchen einen größeren Zusammenhalt als Menschheitsfamilie. Wir brauchen einen stärkeren Willen, uns zu verbünden. Und die eigentliche Frage lautet, welche Welt wollen wir?
Die Bischöfe wollen ihren Einsatz für Klimaschutz deshalb im eigenen Bereich und als Lobbyisten verstärken. Nicht nachlassen wollen sie auch bei Aufdeckung und Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche. Mit den unabhängigen Aufarbeitungskommissionen habe man als erste und einzige deutsche Institution ein starkes System eingerichtet.
Das war Religion und Welt hier auf SR Kultur. Schön, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen ein richtig angenehmes Wochenende. Mein Name ist Sarah Sasso. Machen Sie es gut.